die Hansa SMM Podcast, powered by EST Flowtech. Safe and modular batteries for zero emission shipping.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur Sonderedition unseres Hansa Podcasts, der anlässlich der SMM, der Weltleitmesse für den Schiffbau, veröffentlicht wird. Die Messe findet in diesen Tagen in Hamburg statt. Heute zu Gast ist Boris Herrmann, hauptberuflicher Segelsportler, Teilnehmer und fünftplatzierter der weltberühmten Regatta Vendée Globe und so etwas wie ein Botschafter für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf See. Moin, Herr Herrmann.
Moin, grüße Sie.
Was treibt Sie an? Also der sportliche Ehrgeiz, na klar, aber gleichzeitig sind Sie ja eben auch so etwas wie ein Klimaschutzbotschafter geworden. Wie kam es dazu? Also haben Sie irgendwann mal auf See beim Blick auf vorbeiziehende Handelsschiffe gedacht, oh, da muss man was tun? Oder anders gefragt, waren Sie mal betroffen von den Folgen der Handelsschifffahrt oder wie kommt es zu diesem Engagement?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das geht, glaube ich, tiefer in meinem Werdegang, dass es zwei Themen in meinem Leben gab, die mich ganz stark umgetrieben haben. Das eine war die Beziehung zum Meer und das Segeln. Das kam durch meine Eltern, durch meinen Vater hauptsächlich. Segeln als Säugling, als kleines Kind und dann als Jugendlicher. Auch Strecken dann über Nacht und Fahrten und Entdeckungen. Also damit bin ich aufgewachsen. Das ist das eine und dadurch bin ich Profisegler. Oder das hat nachher am Ende dazu dann zu diesem Weg geführt, Profisegler zu werden. Auf der anderen Seite war auch mein Elternhaus ein politisches. Sie waren politisch aktiv, interessiert auch. Die haben politische Themen studiert, haben auch sich in der Friedensbewegung aktiv beteiligt. Und Umweltthemen haben dort nicht so eine große Rolle gespielt, aber halt dieses Interesse an gesellschaftlichem und politischem. Und das habe ich auch selbst in mein eigenes Studium mitgenommen, meine eigene Neugierde an der Welt und auch dann im Studium nachher so eine Art BWL-Studium in Bremen habe ich gemacht, Wirtschaftswissenschaften. Da hatte ich dann den Schwerpunkt nachhaltiges Management. Und da kamen halt diese ganzen Themen Klimawandel, damals war es mehr noch die Agenda 21, jetzt haben wir ja die SDGs. Das waren alles Themen, die mir im Studium sehr wichtig wurden. Für mich, wo ich dachte, oh Mensch, das Segeln, vielleicht hänge ich das ein bisschen an den Nagel und gehe in irgendein großes Unternehmen und kann da vielleicht in der Nachhaltigkeitsabteilung mitarbeiten oder sowas. Und man will auch immer ein bisschen die Welt verbessern. Ich bin so ein bisschen so ein Idealist und ein Optimist. Und dann muss ich sagen, das Thema Shipping kam für mich dann so ein bisschen seit 2019 dazu. Da haben wir Otto Schacht kennengelernt, Kühn und Nagel. Und da habe ich einfach, ich kannte zwar Shipping schon vorher schon Berührungspunkte, Segelfreunde, die Familie Scheder-Bischin aus Hamburg, mit denen hatte ich viel zu tun und bin immer noch im Kontakt. Die haben eine Schifffahrtslinie nach Südafrika. Aber nee, wirklich dann 2019 mit dieser Beziehung mit Kühn und Nagel kam wirklich ein großer Kontakt zur Schifffahrtsbranche auf. Und das verfolgt mich weiter täglich. Und die Architekten und Ingenieure, die unsere Schiffe versuchen, schneller zu machen, die machen sich zum Teil auch Gedanken, was könnte man bei den Frachtschiffen da vielleicht noch irgendwie auch noch machen.
Ja. Und es ist so, Sie sprechen von Shipping und es wird gerne mal so ein bisschen mit dem Finger gezeigt auf die Schifffahrt, so ein bisschen Klimasünder. Gleichzeitig wird natürlich viel getan. Seit 2019 beschäftigen Sie sich so ein bisschen damit, haben Sie gesagt. Wie ist Ihr Blick auf die Branche heute? Wird da genug getan oder müsste mehr getan werden? Oder was würden Sie sagen, wenn Sie so einen Reeder oder einen Schiffsingenieur treffen, was getan werden müsste?
Ja, also die Branche steht in einer absolut faszinierenden Situation. Ich habe da vielleicht dann so auch Erinnerungen zurück an mein Studium. Wenn man jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt Ökonom geworden wäre, ja, dann würde man jetzt sich anschauen, da sind natürlich ökonomische Entscheidungen zu fällen. Diese ganz langfristigen Investitionen in so eine Flotte, so ein Schiff soll ja 25 Jahre vielleicht fahren oder zum Teil auch länger, je nach Konjunktur. Und dann wissen wir, in 25 Jahren müssen wir aber klimaneutral sein. Die meisten großen Reedereien der Welt haben sich die Ziele vorgenommen, 2040, 45, 50, sowas in dem Dreh, wollen alle großen klimaneutral sein. Und das ist einfach auf der einen Seite total faszinierend zu sehen, wie diese Ambition dasteht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite immer noch Schiffe gekauft werden, natürlich mit ganz konventionellem Antrieb. Und ich glaube, dass da ein irres Potenzial ist, sehr viel Klimaschutz zu betreiben. dass die Key Player sich dessen bewusst sind und nach Lösungen suchen. Natürlich, was ich mir einfach, sie fragten, wird da genug getan? Also ich finde noch ein bisschen, die Dynamik könnte noch stärker sein, dass man auch so wie so kleine Unternehmer denkt, dass man mal auf ein Schiff geht und sagt, da probiere ich jetzt mal was aus. So, dieser neugierige Ingenieursblick auch und so dieses Entrepreneurhafte, was wir in meiner Segelrennindustrie haben, wo wir ständig versuchen, das Unmögliche zu erreichen, neue technische Lösungen zu finden und auch viel Aufwand auf uns nehmen. Das fehlt mir so ein bisschen an mancher Stelle. Und ich glaube, dass es dort sehr spannend wäre, auch mal mit mittelgroßen Schiffen und einzelnen Schiffen wirklich Pilotprojekte viel schneller noch in Gang zu setzen. Selbst wenn das einzelne Pilotprojekt dann vielleicht nicht komplett skalierbar ist, aber man wird damit vielleicht auch noch schneller Wege, dieses Trial and Error wird eine Rolle spielen. Und das muss schnell gehen, dass man sagt, okay, das funktioniert nicht.
Der Reeder und Schiffsmanager und Ingenieur wird dann natürlich auch gerne sagen, das ist ein bekanntes Problem, dass das Henne-Ei-Problem, okay, wenn ich meine Flotte dekarbonisieren soll oder wenn ich was für Green Shipping tun soll, dann brauche ich die politischen Rahmenbedingungen, dann brauche ich die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, gerade wenn es um das Thema Kraftstoffe geht. Ist das kein Argument für Sie?
Doch, absolut. Aber die Reeder sind große, im Moment auch finanzstarke Unternehmen, die meisten, und können auch sich sozusagen ihre Wertschöpfungskette möglicherweise erweitern, punktuell in die Energieherstellung. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz von meinem laienhaften Outsiderblick, warum man das nicht mehr in Erwägung zieht, in größerem Stil. Denn wir wissen bei einer Liniencontainer-Reederei ja ziemlich genau, wie viel Energie wir brauchen. Wir könnten damit also Business Cases schaffen, wo wir eigentlich relativ stabile Abnahme haben. Und wenn wir unser eigenes Schiff bestellen, müssen die Antriebstechnologie wollen wir mal ausprobieren auf 2, 3 Schiffen und dort dann auch in die in Verträge reinzugehen, sich solche Kraftstoffe punktuell dann zu sichern. Was, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist, dass wir eigentlich in der Schifffahrt diesen ganz günstigen Treibstoff haben, viele Jahrzehnte lang. Und dass die Märkte sowohl für Frachtraten, für den Treibstoff, aber auch für die Schiffe selber, wenn ich ein Schiff vercharter oder verkaufe, das waren ja sehr liquide Märkte in gewisser Weise. Also ich meine, liquide ist nicht das richtige Wort, aber wenn ich jetzt anfange, ein Antriebssystem zu machen, was eigentlich dann nur zwischen 2 Häfen funktioniert, wo ich dann auch diese Kraftstoffe bekomme, dann ist das Schiff natürlich nicht mehr 6 Monate später nach Asien oder sonst wo verkaufbar so leicht oder für ein anderes Einsatzgebiet. Man sieht das Problem jetzt bei dem Kreuzfahrtschiff, was in Ostdeutschland in der Werft liegt, was sehr speziell für den asiatischen Markt gebaut wurde und jetzt irgendwie verschrottet werden soll, weil die Sache nicht geklappt hat. Also das ist natürlich ein Risiko, das ich absolut verstehen kann, dass Schiffsinhaber davor zurückschrecken, Schiffe zu bauen, die sehr zugeschnitten sind auf einzelne Einsatzgebiete. Aber ich glaube, das könnte auf der anderen Seite ja die Möglichkeit bieten, zu sagen, sage ich mal, in bestimmte Regionen habe ich vielleicht sehr viel Windkraft, Solarkraft oder in Norwegen habe ich vielleicht sehr viel Wasserkraft. Vielleicht kann ich dort einen Treibstoff herstellen für meine Fiederschiffe oder was auch immer. Ja, und also dass man wirklich, glaube ich, wird sicherlich keine One-Fits-All-Lösung finden. Und das habe ich das Gefühl, wünschen sich alle, dass die IMO im besten Fall sagt, Leute, wir machen jetzt einfach alles in Zukunft mit, ihr müsst jetzt alle, was weiß ich, LNG oder so erstmal fahren und dann sehen wir zu, dass wir einen Teil grünes LNG hinkriegen oder so. Aber das
wünschen sich, glaube ich, sehr viele. Ob das so realistisch ist, ist eine andere Frage, aber genau dann geht es ja auch um so Pilotprojekte, die Sie ja selbst auch schon angesprochen haben. Und gerade bei Pilotprojekten so ist dieses Best Practice ja immer so ein ganz wichtiger Faktor in der Neu- und Weiterentwicklung von Technologien. Sie bauen oder lassen nun gerade die neue Malizia bauen. Denken Sie denn vielleicht, dass es da Lerneffekte geben könnte, auch für Pilotprojekte in der Handelsschifffahrt, was man sich vielleicht abschauen könnte für eine grünere Schifffahrt?
Ja, also ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen Technologie treiben, Innovation treiben, die relevant sein kann, zum Beispiel was angeht Datenerfassung, Datenmessung, Datenverarbeitung, alle Schiffsdaten, wie bewegt sich das Schiff, wie viele Lasten sind drauf, wie viel Wind hat auf das Schiff eingewirkt, was für eine Wellenfrequenz haben wir, diese Daten sammeln wir, wir bauen Datenbasen auf über Jahre, um dann dort auch mit schlauer Datenverarbeitung dann Schlüsse fürs nächste Schiff draus zu ziehen etc. Also ich glaube, im Bereich Daten kann man auch für die Schifffahrt, das wird ja auch schon gemacht, aber da kann man noch mehr machen, dass man einfach aus dem Headquarter auch sehen kann, das Schiff ist vielleicht bewachsen, weil wir sehen, das hat jetzt im Moment 10% mehr Treibstoffverbrauch im Schnitt. Lass uns da doch mal einplanen, den Zwischenstopp für den Unterboden vorzuziehen oder sowas. Also ich glaube, mit solchen Sachen, da sind wir zum Teil genauso wie im Motorsport auch. Ja, wird auch sehr viel mit diesen Live-Daten gearbeitet. Wetterrouting ist ein Thema, wo wir natürlich, glaube ich, führend sind weltweit in diesem Yachtsport, Hochsee-Renn-Segelbereich. Da schauen wir auf Wellendaten, Winddaten rauf und runter und da wird sehr viel investiert. Und das wird natürlich in der Schifffahrt gemacht, aber noch nicht zu der Konsequenz. Und es ist auch noch eine kulturelle Frage, dass viele Kapitäne natürlich sagen, ich bin hier immer schon so lang gedampft, ich kenne den Weg, so nach dem Motto. Ja, insofern, ich glaube, da kann man auch noch viel gewinnen im Einzelnen, Prozente rausholen, wenn man dann vor allem die Supply Chain Management Geschichte auch über Daten, wenn man weiß, okay, das Schiff muss eh warten im Hafen und ich muss irgendwie eigentlich dann und dann da sein, dass man das noch früher hinkriegt, zu wissen, was eigentlich wirklich die Ankunftszeit sein sollte, einschließlich der Wartezeit. Und dann, wenn jetzt ein Tiefdruckgebiet ist, mit starkem Gegenwind wirklich langsam fährt und wenn dann der Seegang abnimmt, dass ich dann wieder schneller fahre etc. Das kann, glaube ich, noch, da kann man auch Wissen und Technologie übertragen, glaube ich, aus der Rennsport-Szene. Natürlich kann man auch, gibt es ja auch Frachtschiffprojekte, wo Wind genutzt werden soll. Auch Kreuzfahrtprojekte, da gibt es auch tatsächlich schon Technologie, die übertragen wurde. Also hier in nicht weit von hier, wo unsere Teambase hier ist, in Lorient, in Saint-Nazaire, wird das Solid Sail gebaut und die Projektmanager, auch die Idee hatten, haben vorher eins der Vendée Globe Rennteams geleitet. Also da sieht man schon direkt, das sind tatsächlich auch die gleichen Leute. Und da, wo wir unser Schiff gebaut haben, bei Multiplast, wird das Solid Sail zum Teil gebaut. Und das kommt dann nachher auf Kreuzfahrtschiffe, die möglicherweise von MSC oder anderen dann auch eingesetzt werden.
Den Übergang hätte ich selbst nicht besser einleiten können. Eine letzte Frage wäre nämlich tatsächlich, warum haben Sie die Malizia eigentlich nicht in Deutschland gebaut? Wäre doch auch ein schönes Prestigeprojekt für deutsche Werften gewesen.
Ja klar, wir haben auch angefragt, Knierim bei Kiel, ist eine tolle Werft, die bauen tolle Schiffe. Wir haben hier schon mehr Erfahrung gehabt mit Multiplast in Wann, wo wir dieses Schiff gebaut haben. Unser vorheriges war da gebaut worden, die neuen Foils, Hydrofoils, die wir fürs Vendée Globe eingebaut haben. Die wurden dort auch gebaut. Wir kannten die Architekten, das sind die sind sozusagen die direkten Nachbarn der Werft. Insofern haben wir hier so einen Schmelztiegel. In dieser Region, 50 Kilometer hier die Küste rauf und runter, da findet eigentlich 80% dieser Industrie statt zwischen Elektronik, Hydraulik, Segel, Mastenbau. Wir haben natürlich viele Zulieferer auch aus dem Ausland, aus Spanien, Schweiz. Die Schotten zum Beispiel des Schiffes wurden in der Schweiz gebaut. Einige Stringer in Spanien. Die Deckform und andere Teile, der Sandwichkern, das Honeycomb wurde in Deutschland bei Schütz Composites gebaut. Also so ein Schiff ist immer auch ein Puzzle, aber der Schmelztiegel hier ist schon sehr stark an viele für den Arbeitsmarkt, aber auch für alle Supplier sind hier fußläufig quasi. Also das war einfach ein ganz starkes Argument, das hier zu bauen.
Das war's tatsächlich auch schon. Wir werden weiter verfolgen, was Sie so tun, sowohl im Sport als auch in Ihrer Funktion als Klimaschutzbotschafter sozusagen. Das waren sehr interessante Einblicke. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz vielen Dank.